Leben in der Gemeinde, der Text Römer 12, die Verse 1 und 2. Der Apostel Paulus sagt Gottes Wort: Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wir stehen an einer ganz wichtigen, entscheidenden Stelle des Römerbriefs. Abendbibelschule. Der Römerbrief hat drei Teile. Sagen wir dreieinhalb. Wer kann sich vorstellen, was ist der erste Teil vom Römerbrief? Die Kapitel 1 bis 8. Überschrieben das Thema dieser ersten acht Kapitel. Man kann es ganz kurz zusammenfassen: allein aus Gnade. Das ist eine ganz grundsätzliche Basis, allein aus Gnade. Niemand kann etwas zu seinem Heil beitragen. Wir sind allzumal Sünder, dass wir Christen sind, dass wir gerettete Leute sind, allein aus Gnade. Das wird in Kapitel 1 bis 8 entfaltet. Zweiter Teil, Kapitel 9 bis 11. Was ist Thema? Israel. Man müsste so sagen, allein aus Gottes Treue. Da wird das entfaltet. Gott steht zu seinem Volk Israel, auch durch die Zeiten, wo er sie beiseite gestellt hat. Das sind wichtige Bilder, ein Ölbaum. Und bei diesem Ölbaum sind Zweige eingezweigt, eingepfropft worden. Wir, die Gemeinde. Israel und die Gemeinde hängen untrennbar zusammen mit der Mahnung: Denke daran, die Wurzel trägt dich, nicht du die Wurzel. Bis hin zu diesem, dass der Apostel sagt: Ich will euch ein Geheimnis mitteilen. Geheimnis nicht in dem Sinn, sagt es ja nicht weiter, sondern Geheimnis, was verborgen war bis jetzt. Am Ende der Zeit wird Gott Israel wieder erwählen und ins volle Heil einsetzen. Israel ist und bleibt das Heilsvolk auf dieser Erde. Das ist wichtig. Viele Theologen, viele Christen lassen sich an dieser Stelle wegführen und sagen zum Beispiel: Israel ist erledigt. Die neutestamentliche Gemeinde, die Jesusleute, die sind das neue, das wahre, das endgültige Israel. Alle Verheißungen für Israel gelten für die neutestamentliche Gemeinde. Das stimmt so nicht. Sondern Paulus redet eindeutig und klar im Auftrag des Herrn, dass er sagt: Israel, dieses Volk auf dieser Erde, ist und bleibt Gottes treue Volk. Er hält zu seinem Wort. Zweiter Teil war das jetzt, Kapitel 12 bis, lass mal 16 weg, sag mal 15. Das christliche Leben in dieser Welt. Was gibt's da draus für Konsequenzen? Wie leben wir also als Christen, wenn alles allein aus Gnade ist, wenn alles auf diese Vollendung mit Israel zuläuft? Wie leben wir als Christen? Abgekürzt christliche Ethik. Das Hauptwort in diesem Teil ist schon das erste Wort hier: Ich ermahne euch. Deswegen sage ich dreieinhalb Teile. Kapitel 16 ist eigentlich ein eigener Teil. Was steht denn dort? Grüße. Ist auch wichtig. diese Grüße, die zeigen, wie tief Paulus verwurzelt ist, ganz wirklich, ganz real in den Gemeinden. Die Namen, die er nennt, das sind ja nicht nur römische Gemeindemitglieder, sondern solche, die auch in Rom zugezogen sind, die er aus früheren Gemeinden kennt. Das ist also ein ganz persönlicher Grußabschluss dieses Briefes. Leben in der Gemeinde, wenn das gilt, allein aus Gnade. Ich nehme noch einmal das einprägsame Bild. Heute ist ein großes Thema Altersvorsorge. Ich verstehe da nicht so viel davon, Riester-Rente, was man da alles machen kann. Aber das Hauptsache ist, Altersvorsorge heißt, ich muss etwas einzahlen, dass ich nachher etwas habe, von dem ich leben kann. Schlimm, was da gerade passiert. So viele haben eingezahlt. Wir in Deutschland können das gar nicht ermessen, wie das tiefe Krisen ausgelöst hat, besonders in den USA, wenn über Nacht das gesamte Vermögen, was man eingezahlt hat, angespart hat oder ins Haus gesteckt hat, weg ist. Aber das ist so der normale Weg, einzahlen und dann kann ich nachher davon leben. Für uns Schwaben gilt ja in der Regel, wir zahlen ein, bis wir so viel haben, dass wir etwas kaufen können. Geld Schulden machen, das ist jetzt so unsere Sache. Nicht so. Bis wir so viel haben. Das ist der irdische, der menschliche Weg. Was Paulus hier im Römerbrief entfaltet, heißt, nein, nicht einzahlen, sondern schau dich ganz realistisch an, du bist hoch verschuldet. Du bist bankrott. Das gilt von jedem Einzelnen von uns, wie wir hier sitzen. Wir sind alle Bankrottleute. An was sieht man das? Und was sieht man das? Dass wir alle bankrott sind. Bitte? Ja, wir sterben alle. Wir sterben alle. Wir gehen alle rettungslos bankrott. Da kann keiner helfen. Da gibt's überhaupt nichts, was das aufheben könnte. Wir gehen alle auf den Ruin zu. Unter diesem Wort steht auch im Römerbrief, der Tod ist der Sünde Sold. Das kriegen wir ausbezahlt. Das Ergebnis unseres Lebens. Wenn es jetzt heißt, allein aus Gnade, dann heißt das, Jesus ist in unseren Bankrott hineingekommen. Hat uns aufgekauft. Das ist das Wort, mit was sind wir erlöst? Nicht mit Silber oder Gold, sondern mit dem teuren Blut Jesu Christi. Er hat uns aufgekauft, hat unsere Schulden getilgt, vergeben. Und er hat uns sogar ein Konto im Himmel angelegt, mit unbegrenzten Mitteln. Das Konto seiner Gnade. Ihr dürft davon leben, jeden einzelnen Tag. Und nicht nur ihr, sondern ihr sollt das ausgeben, weiterleben. Das ist das biblische Bild. Wir gehen immer noch alle bankrott, gell? Aber das ist ein ungeheurer Unterschied. Jesus lebt, nun ist der Tod, was? Mir der Eingang in das Leben. Jetzt die heilsame Ermahnung. Was heißt das? Von diesem Konto, das uns Jesus eröffnet hat, unbegrenzte Mittel der Gnade. Was heißt das, davon zu leben? Ich möchte erst einen Begriff herausgreifen, die Anrede, liebe Brüder. die gängige Anrede eigentlich am Briefbeginn heißt. Anders, wie redet Paulus seine Gemeinden an? An die Heiligen. An die Gemeinde in Korinth, die Heiligen dort. Das sind also alle eingeschlossen. An die Gemeinde steht eigentlich Ekklesia, wenn man es ganz wörtlich übersetzt, an die Herausgerufene. Und Heilige, das sind jetzt nicht lauter Leute mit Heiligenschein um den Kopf, sondern heilig ist nicht zuerst eine Qualitätsbezeichnung, sondern eine Beziehungsbezeichnung. Heilig, das heißt ganz wörtlich ausgesondert, zugehörig zu. Das ist gemeint. Verheiratet ist ja auch keine Qualitätsbezeichnung, sondern es bezeichnet eine Beziehung. Es gibt zwei Briefe im, wenn ihr Brüder steht, im Neuen Testament, da werden gleich am Anfang Frauen angeredet. Welche sind das? Wer weiß das? Zweiter Johannes, das ist an eine Frau gerichtet, an die Herrin, wohl eine bekannte, hervorragende Christin. Noch einen? Der stammt jetzt vom Johannes, der zweite Johannesbrief, ein kurzer. Jawohl, beim Philemon, da wird ausdrücklich eine Frau mitgenannt. Schlag mir's geschwind auf, wo kommt er denn? Wo kommt der Philemon? In dem neuen Stehen, das können wir sprichlich durchmachen. Matthäus, Lukas und Johann. Wo ist Philemon vor den Petrus- und Johannesbriefen. Da heißt Paulus, ein gefangener Christo Jesu und Timotheus, der Bruder an Philemon, den lieben unseren Mitarbeiter und an Apphia, die Schwester. Und Archippus, unseren Mitstreiter, und dann die Gemeinde in seinem Hause. Das sind also zweimal im Neuen Testament schon am Anfang eines Briefes Frauen angeredet. Paulus sagt, wenn er die Gemeinde anredet, Gemeinde und Heilige, wie redet denn Petrus die Gemeinden an? An die? Nein. Nein. An die Fremdlinge. Die Petrusbriefe richten sich in besonderer Weise an Christen in Bedrängnis. Und deshalb wählt er diesen Namen Fremdlinge. Ihr lebt zwar in dieser Welt, aber ihr seid Fremde hier. Er kann dann schreiben, der Petrus, wundert euch nicht, wenn euch Verfolgung, Schmähung, wenn das euch das alles widerfährt, ihr erleidet das um Christi willen. Ihr seid Fremdlinge. Brüder steht hier. Eigentlich, wenn man das wörtlich übersetzt, heißt das, die aus demselben Mutterschoß geboren sind. Das meint das. Adelphos. Das heißt, es sind nicht nur Männer gemeint. Die Übersetzung Brüder ist eine einseitige Übersetzung. Richtig müsste jedes Mal, wenn hier Brüder steht, eigentlich Geschwister stehen. Die Frau als vollwertiges Glied der Jesusgemeinde. Das ist etwas ganz Wichtiges, etwas Einzigartiges. Das sucht ihr in allen anderen Religionen vergeblich. Mann und Frau, im Galaterbrief heißt es ja, hier ist weder Mann noch Frau, Sklave oder Freier. Wir sind allzumal einer in Christus. Als gleichwertiges Glied in der Jesusgemeinde, nicht gleichartig. Männer und Frauen unterscheiden sich, ist ein Unterschied. Aber dass wir das einmal wieder hören und nicht so einfach drüber weglesen, wir müssen übersetzen, ich ermahne euch nun, liebe Geschwister. in der Grußliste in Römer 16, könnt ihr einmal nachzählen, was schätzt ihr, wie viele Frauen grüßt da Paulus? Schätzt einmal. Fünf, mehr. Neun Frauen. Der Grußliste in Römer 16 grüßt Paulus 9 Frauen, namentlich sogar in der Regel mit Aufzählung ihres Dienstes in der Gemeinde. Die Frau als vollwertiges Glied in der christlichen Gemeinde. Allerdings die Frau nicht gleichartig, und das gilt auch für ihren Dienst. Es gibt verschiedene Dienste in der Gemeinde. Ich nehme gleich einmal, wir bleiben bei dem, weil das ist sehr wichtig. Sehr wichtig. Wir haben in den letzten Wochen, wurde das gerühmt und als Fortschritt gelobt, das Frauenpfarramt. Ich sage das so ungeniert, ich bin da nicht so fröhlich drüber. Nicht, weil ich eine Frau abwerten würde. Nehmen wir die grundlegende Linie in 1. Timotheus 2, Vers 12. Einer Frau ist es nicht erlaubt, schreibt der Paulus ausdrücklich, zu lehren und zu regieren. Das heißt, alles andere, von einer Frau wird gesagt, wenn sie betet, soll sie das Haupt bedecken, ist eine Frage der Sitte, aber das heißt, sie betet, natürlich in der Gemeinde. Und wenn sie Prophetien tut, das Wort Prophetien heißt nicht nur prophetisches Ansagen, sondern ist eigentlich das Fachwort in den neutestamentlichen Briefen für Predigen. Prophetien aufdecken, hineinsprechen in eine Situation. Das Neue Testament kennt das durchaus, dass eine Frau im Verkündigungsdienst steht, aber mit dieser Linie nicht lehren und nicht regieren. Jetzt kommt es darauf an, was heißt denn lehren? Man lehrt jemand. Was sagt ihr? Was wisst ihr? Man lehrt jemand von einer Bibelschule. Normalerweise ein Lehrer, der bringt anderen etwas bei. Das Wort heißt so, grundlegende Linien ziehen. Ein Lehrer muss sich an vorgegebene Dinge halten und er bringt eben den Erstklässlern bei, 2 und 2 ist 4. Er kann nicht lehren, 2 und 2 ist 5. Das kann er, aber das ist falsch. Das heißt lehren, grundlegende Linien ziehen. Eigentlich ist das abgeschlossen. Die grundlegende christliche Lehre steht wo? Wo steht die? In der Bibel. Denken wir an vorher, ich kann nicht einfach lehren, Israels Zukunft ist aus. Israel ist weg. Israel hat keine Zukunft mehr. Das, was heute da im Nahen Osten geschieht, da bäumen sich einige Trotzköpfe auf und denken, sie müssten ihr Land verteidigen, es gehört ihnen gar nicht mehr. Das kann ich nicht lehren. In der Bibel steht es anders. Die grundlegenden Linien sind gezogen. Also kann man an dieser Stelle, kann man durchaus schon diese Öffnung sehen, eine Frau kann predigen, den Bibeltext auslegen. Sie kann ihn so wenig verändern, wie ihn Männer verändern können. Das Zweite, sie soll nicht regieren. Eigentlich wörtlich vorne dran sein. Wo ist in der Gemeinde jemand vorne dran? Kirchengemeinderat. Der Pfarrer. Der, der die Geschäftsführung hat. Das ist an ein Amt gebunden. Das heißt, eine Frau soll in einem Gremium, das die Gemeinde leitet, nicht den Vorsitz und die Leitung haben. Der Anstoß ist im tiefsten, wenn ich es einmal so sage, für mich nicht das Frauenpfarramt, sondern der Anstoß ist der, dass das Frauenpfarramt völlig identisch ist mit dem Männerpfarramt. Dass sie Vorsitz führen kann, dass sie grundsätzliche Entscheidungen zu treffen hat, das ist nach dem Verständnis der biblischen Grundlinie so nicht richtig. Sagt das unumwunden. Wir brauchen notwendigst den Dienst der Frauen. Zum Beispiel Frauen in diesem ganzen Bereich, der heute immer wichtiger wird, der Familienseelsorge. Eine Frau kann sich viel, viel besser einfühlen in Situationen, kann viel besser mitgehen, viel besser zuhören, hat oft viel längere Geduld. In diesem Bereich der Seelsorge. Wir brauchen ganz dringlich die Gaben der Frauen in dem Bereich zum Beispiel der Kinderfürsorge, der Kinderbetreuung. Das wächst ihr ja aus ihrem eigenen Erleben in der Regel zu, dass sie ihren viel besseren Zugang und viel besseres Gespür hat. Überhaupt in der Begleitung von Menschen bis hin zu der alten Begleitung, alten Fürsorge. Es gibt da ein großes, weites, ganz wichtiges Betätigungsfeld, Arbeitsfeld, Dienstfeld für Frauen im Pfarramt, in der Gemeinde, so sie sich auf das, was ihnen gemäß ist, wirklich auch einlassen und konzentrieren. Dass ihnen zugemutet wird, alles das, was zum Beispiel mit nüchterner Verwaltung und all diesen Dingen, mit Entscheidungen vorgeben, mit Baupläne wälzen, dass ihnen das alles genauso zugemutet wird, dem Pfarrer, ist nicht recht. Noch einmal, es gibt keine Gruppe, keine religiös, ich nehme das jetzt mal als eine Einheit, keine Religion auf dieser Erde, wo Frauen in solcher Weise geachtet und angenommen sind wie in der Jesusgemeinde. Nirgendwo. Wenn man das anschaut, zum Beispiel in der Religion, mit der wir zurzeit am meisten konfrontiert sind, mit dem Islam, da spielen Frauen keine Rolle. Die kommen nicht einmal ins Paradies. Das Paradies im Koran ist ein reiner Männerverein. Und die Frauen kommen nur zur Belustigung. Wenn man das Elend verfolgt und sieht, dass durch den Hinduismus mit seiner Einschätzung der Frau in Indien zutage tritt, man kann nur den Kopf schütteln. Absolut schlimm, ganz arg schlimm, wie man dort mit Frauen umgeht. Wenn zum Beispiel in einer Ehe der Mann stirbt vor der Frau, dann wird die Frau vollständig ausgestoßen und entehrt, weil die Verwandtschaft sagt, diese Frau muss in ihrem früheren Leben so hart gesündigt haben, dass jetzt zur Strafe ihr Mann stirbt. Muss man sich vorstellen. Was wären wir Männer ohne die Frauen? Der Hinduismus ist eine reine Männerreligion. Mit einem großen Elend für die Frauen. Brüder, Geschwister, gleichgeachtet, gleichwertig bei Gott und vor Gott. Und jeder in seiner Begabung und in seinem Dienst und in seiner Aufgabe. Ich ermahne euch. Wörtlich heißt das, von vorne zurufen. Das ist ein militärischer Begriff. Der überwältigende Sieg und die Machtausdehnung des Römischen Reiches lag an einer entscheidenden Stelle. Die Römer haben so gekämpft, es war das erste Mal in der Kampfestaktik, dass die Offiziere vor den Soldaten waren. Gell, ihr kennt die Schlachtenbilder so. Früher da in den Kriegen, die hohen Feldherren, die standen so 2 Kilometer weit weg auf dem Hügel, dass ja keine Kugel da sich hin verirren kann. Und dann haben sie ihre Boten losgeschickt. Und dann sieht die Feldherren immer mit einem großen Fernrohr, wo sie das beobachten. Aber ihnen passiert nichts. Die Römer haben anders gekämpft. Ihre Truppen zogen so in den Kampf, dass die Offiziere vorausgingen. Das hat natürlich einen größeren Verschleiß von Offizieren bedeutet. Weil die fielen dann oft als Erste. Aber das hat die Soldaten ermutigt. Das hat ihnen Schwung gegeben, wenn der Offizier vorausging. Das heißt eigentlich ermahnen, von vorne zurufen, mir nach, Mut machen. Dieses mir nach, das kommt darauf an, in welcher Situation der Nachfolger ist. Wenn wir es jetzt biblisch nehmen, ich ermahne euch, ihr, die ihr Jesus Christus nachfolgt. Wir können ja in verschiedenen Situationen sein, zum Beispiel auf einer schweren Strecke. Was heißt dann, ich ermahne euch? Ihr seht vor euch das Bild, Bergsteiger, eine Gruppe, vorne draus der Bergführer, er hat die anderen am Seil und jetzt wird's schwierig. Es gilt tatsächlich zu klettern. Was sagt er jetzt zu denen hinter ihnen? Hinter ihm? Was sagt er? Kommt. Es geht jetzt ein bisschen schwieriger, aber wir kommen zusammen auf den Gipfel. Ermahnen heißt hier Mut machen, aufmuntern. Auch auf beschwerlichen Strecken. Ermahnen, bleiben wir bei unserem Bild. Da sagt einer, mir geht jetzt die Puste aus. Ich bin fertig, kann keinen Schritt mehr weiter. Was sagt er jetzt zu dem? Ha, du Schlappschwanz, reiß dich zusammen. Ein guter Bergführer, der wird es innehalten, wird sich neben den setzen und sagen, wo liegen denn deine Beschwerden, wo fehlt die Kraft? Er wird ihn trösten, er wird ihn wieder aufrichten, ermahnen. Für diese Ermahnung, wenn der Herr Jesus, Offenbarung 3, Vers 8 ist ein Wort, es wird mir immer wichtiger für mich und in Begegnung mit anderen Menschen, wenn er an die Gemeinde in Philadelphia sagt, ich kenne dich. Und jetzt sagt er ohne jeden Schnörkel, du hast eine kleine Kraft. Aber eines hast du, du hast mein Wort behalten, du hast dich festgeklammert. Das ist wichtig, das ist ganz arg wichtig für uns. Es kommt bei jedem immer wieder. Und spätestens, wenn dann die Kraft wirklich ausgeht, kommt das, dass ich an mir selber verzage. Du hast eine kleine Kraft. Wir dürfen das zugeben bei Jesus. Wir müssen nicht so tun, als ob wir ständig die Glaubenshelden wären. Du hast eine kleine Kraft. Mit deiner kleinen Kraft hat dich der Herr Jesus in besonderer Weise im Blick. Du hast es ja nicht ausgesucht. Das beginnt mit dem, dass die körperlichen Kräfte aufhören. Und das ist ja nicht nur im Älterwerden so, sondern oft in Krankheitszeiten. Ich kann nicht mehr. Mir fehlen die Kräfte. Ja, du hast eine kleine Kraft und jetzt tröstet er dich. Dann lass doch einmal alle Flügel hängen. Dann lass doch. Tu nur noch eins, sag Herr Jesus, ich vertraue dir. Bei wie vielen Menschen, auch bei wie vielen Christen gilt das, du hast eine kleine Kraft, zum Beispiel für unsere seelische Kraft. Da heißt ermahnen nicht, dass ich jetzt sage, auf, hopp, glaube tapfer. Jetzt liest du mal wieder den ganzen Neues Testament durch und dann geht das alles weg, das geht nicht weg. Du hast eine kleine Kraft. Sag ja dazu. So ist das jetzt. Aber gib diesen Griff nach Jesus nicht auf. Und schließlich ermahnen, bleiben wir noch einmal bei unserem Bild vom Bergsteiger. Das sind da, er geht voraus, drei sind am Seil. Und der Letzte, der geht jetzt andersrum. Was sagt er da, der Bergführer? Hey Bursche, so geht's nicht. Achtung, du bringst uns alle in Gefahr. Du wirst abstürzen, wenn er sich sogar vom Seil losmacht. Bleib am Seil, da heißt ermahnen, zurückrufen und warnen. Ist also alles drin enthalten, je nachdem, wie unsere Situation ist. Es ist nicht der aufgehobene Zeigefinger, sondern es ist zuerst und vor allem der Trost. Ermahnen heißt biblisch nie Angst machen. Du kannst ganz sicher sein, wenn dir Angst gemacht wird und gar noch im Namen Jesu, das ist keine biblische Ermahnung. Ermahnen heißt nie Angst machen, das heißt nie drohen und das heißt auch nie endgültig verurteilen. Sondern das hat immer diesen Ton, ich gehe voran, folgt mir, ich nehme euch mit. Bleibt bei mir. Das ist sogar das neutestamentliche Wort. So wird der Heilige Geist genannt, Paraklet. Ermahnen heißt griechisch Parakleos. Der Heilige Geist heißt Paraklet. Und Luther übersetzt das zutreffend. Ich will euch den, wie übersetzt er? Den Tröster senden. Da wird noch einmal diese völlig andere Grundlage deutlich, wie wir als Christen leben. Die Religionen erzeugen grundsätzlich Angst. Grundsätzlich Angst. Die leben aus der Angstmache. Das Evangelium lebt aus dem Trösten, aus der Liebe. Lebt aus der Liebe. Es heißt im Psalm 111, Vers 10, wie? Da müsst ihr eure Bibel aufschlagen. Was steht dort? Psalm 111, Vers 10. Ein wichtiges Wort. Wer hat's, der soll's laut lesen.
Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang.
Das langt. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Das heißt, so kommt ein Mensch zum Fragen. Der Beginn oft auf dem Glaubensweg ist die Angst. Ist die Angst. Nämlich aus dieser Erkenntnis heraus, dass ich ein Verlorener bin, dass ich ein Schuldiger bin. Ich hatte einmal in einer früheren Gemeinde eine Visitation als Dekan, die Gemeinde besucht und hat da mit allen geredet. Und dann beim Schlussgespräch hat er dann zu mir gesagt, ja, wissen Sie, eines ist schlimm gewesen, schlecht. Dann sage ich, ja, was? Ja, mir wurde erzählt, bei ihrer letzten Beerdigung seien zwei Mädchen weinend vom Friedhof weggegangen. Und die hätten gesagt, wenn der recht hat, der Pfarrer, mit dem, was er jetzt gepredigt hat, dann kommen wir in die Hölle. Und das ist schlecht. Man darf Menschen nie auf das ansprechen, auf die Hölle. Dann habe ich gesagt, ich freue mich eigentlich drüber. Und habe mit diesem Wort geantwortet, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Wenn einem Menschen einmal das bewusst wird, wenn ich so weiterlebe, wenn ich mein Leben nicht von Jesus verändern lasse, dann komme ich in die Hölle. Das ist der Beginn der Rettung. Das ist der Beginn der Rettung. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Nicht, dass wir jetzt so predigen sollten. Aber schaut einmal nach, einfach in eurer Konkordanz, das ist ja ein Buch, wo alle Bibelstellen aufgelistet sind. Und dann schlagt einmal das Wort Hölle auf. Und dann werdet ihr eine erstaunliche Feststellung machen. Der, der am häufigsten von der Hölle gesprochen hat, war Jesus. Ganz klar und eindeutig. Er hat am häufigsten davon gesprochen. Die meisten Bibelstellen, wo Hölle vorkommt, sind in Jesus Reden. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Anfang. So fängt's an. Jetzt aber 1. Johannes 4, 17 und 18. Wie geht's weiter? Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Und jetzt? 1. Johannes 4, 17. Helmut, lies laut.
Darin ist die Liebe bei uns vollkommen,
ja,
dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts.
Ja.
Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe.
Und jetzt der nächste Satz, sondern?
Sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus.
Also jetzt wisst ihr, wie es weitergeht. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang, aber die Liebe treibt die Furcht aus. Dass wir hineinwachsen in diese Liebe. Dass wir hineinwachsen in diese Liebe zu Jesus, das treibt die Furcht aus. Darf ich es noch einmal so praktisch sagen? Wenn du Angst kriegst vor Jesus, dann bist du ein sehr religiöser Mensch. bist ein sehr religiöser Mensch. Die Religion lebt von der Angst, aber du bist noch nicht in der Liebe hineingewachsen. Wir müssen vor Jesus keine Angst haben. Was tut Jesus, wenn wir wirklich schlimm sündigen? Er weint über uns. Ich muss keine Angst vor ihm haben. Das war die religiöse Bewegung. Der Adam und Eva, sie übertreten bewusst Gottes Gebot und dann fliehen sie ins Versteck. Und was sagt der Adam, als Gott ruft? Ich fürchtete mich. Und der Adam ist nie aus dieser Furcht herausgetreten. Mensch, was wäre die Weltgeschichte anders gelaufen, wenn Adam vor seinem Gott hingekniet wäre und hätte gesagt, Herr, es tut mir unendlich leid. Ich bitte dich, ich habe dich so betrübt, ich habe dein Gebot übertreten. Ich liebe dich doch, ich will doch bei dir bleiben. Aber was sagt der Adam? Nee, ich nicht. Die Frau geht zu der. Die Liebe treibt die Furcht aus. Du musst keine Angst haben vor Gott. Absolut keine Angst. Ich ermahne euch. Merkt ihr, wie wichtig Paulus fasst in diesen zwei Versen eigentlich das gesamte Evangelium von seiner Grundlage her so zusammen, dass es wirklich einen ganz persönlich im Herzen packt. Ich ermahne euch durch die Barmherzigkeit. Barmherzigkeit Gottes, da ist wieder die ganze Heilsgeschichte drin. Wenn wir, ich sage das einmal, was Barmherzigkeit heißt, wörtlich, es heißt eigentlich in Bewegung sein, sich herunterbeugen. Wo ist Gott in Bewegung? Wo ist er in Bewegung? Wo beugt er sich herunter?
Zu denen, die demütig und zerschlagenen Herzen sind.
Paulus rühmt das im Philipperbrief in einem Psalmgebet. Jesus Christus, er, und jetzt kommt dieses Herunterbeugen, er, was macht er? Er erniedrigte sich selbst. Gott bei uns. Das ist die Barmherzigkeit Gottes, sich herunterbeugen, zu uns Menschen kommen. Das ist völlig anders als der biblische, der griechische Gottesbegriff. Da ist Gott das völlig unbewegte, in sich ruhende Sein. Hat mit uns Menschen überhaupt nichts zu tun. Im Islam, Allah ist kein Gott, der sich herunterbeugt, sondern Allah ist ein Gott, eigentlich der Unnahbare, der Beobachter, der genau Buch führt über jeden Menschen. Und am Schluss wird abgerechnet. Gerade weil das nur Allah tut. Er weiß um alles in deinem Leben. Er schreibt es auf und am Schluss, das klingt sehr biblisch, ist auch aus der Bibel, werden die Bücher aufgetan und Allah spricht sein Urteil. Aber niemand, gar niemand kann sicher sein, wie das Urteil ausfällt. Kein Moslem hat irgendeine Heilsgewissheit. Merkt ihr, an dieser Stelle, es gibt eine einzige Ausnahme. Die ist auch im Koran ausdrücklich beschrieben. Wer für Allah sein Leben im Kampf gegen Ungläubige gibt, dem ist das Paradies hundertprozentig sicher. Seht ihr jetzt die Selbstmordattentäter? Das ist eine ungeheure Verlockung, wenn ich mich inmitten einer Schar von Ungläubigen in die Luft sprenge, so viele wie möglich der Feinde Allahs mitnehme, mir ist das Paradies sicher. Das ist so. die Eltern, durch die Verwandtschaft eines Selbstmordattentäters feiert ein Freudenfest. Muss man sich einmal vor Augen halten, welcher Fanatismus da dahinter steht. Der biblische Gott ist in Bewegung, er kommt. Wo kommt Gott? Schon im Alten Testament. Wo kam er? Bitte? Dornbusch, beim Abraham, die drei Männer, noch viel früher. Bitte? Im Paradies am Abend, als es kühl geworden war, ging der Herr durch den Garten. Die Spitze ist in Jesus. Da kommt er wirklich. Mitten in unser Leben, mitten in unsere Welt. Das ist die Barmherzigkeit Gottes, weil er gekommen ist. Christliche Ethik ist Weilethik. Wir leben aus dieser Gnade, weil er alles getan hat. Nicht umzu. Ich tue etwas, um etwas zu erreichen. Nein, weil. Weil Jesus mich gerettet hat, will ich ihm zuliebe leben. Weil meine Ewigkeit klar ist, weil mir das zugesprochen ist, der Himmel, will ich diese Zeit jetzt gestalten. Der Apostel sagt an anderer Stelle, es wird gesät, wesentlich in Schwachheit und alles, aber diese Zeit ist Saatzeit. Und es wird wachsen, es wird Frucht bringen. Weil ich so beschenkt bin, kann ich es weiter schenken. Das treibt zum Beispiel den Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat. Was sagen die beiden, als die Führer Israels sagen, hört auf, von diesem Jesus zu reden. Was sagen sie? Wir können es ja nicht lassen. Dies ist es, weil. Er hat mir das Herz abgewonnen. Er hat alles getan und darum will ich von ihm reden. So, jetzt machen wir Pause. Wir haben jetzt erst die ersten zwei Zeilen. Aber es ist wirklich wichtig und lohnend. Und das verstehe ich unter Bibelarbeit, Bibelschule hineingehen. Und nicht nur so gerade solche Verse, die wir eigentlich schon auswendig können, dass wir so drüber weglesen. Ich ermahne euch, ich tröste euch, Geschwister, weil Gott alles gegeben und alles getan hat und weil er in Jesus gekommen ist. Das ist seine Barmherzigkeit. Und jetzt, dass ihr eure Leiber hingebt. Jetzt wird's also ganz praktisch. Die Leiber ist unser Körper. Es geht um die wirkliche Nachfolge. Der Glaube findet nicht nur im Kopf statt. Und ist nicht nur ein Denkvorgang oder ein seelischer Vorgang, sondern ist etwas ganz Praktisches, wie ich lebe. Wirkliche Nachfolge. Das erste Wort, das Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, beim Missionsbefehl, geht hin. Und zum Hingehen, da braucht man was? Die Füße. Man kann sich es auch ein bisschen einfacher machen. Wie kann man auch gehen? Wie ist Jesus gegangen? Manchmal ein Esel. Heute macht man es mit Pferden, PS, Pferdestärken. Aber auf jeden Fall in Bewegung setzen. Hingehen ist etwas ganz Praktisches. Christen sind Leute, die gebrauchen die Füße. Dass sie zueinander gehen, zu den Menschen gehen. Zum Beispiel diese einfachen Werke der Barmherzigkeit, die Jesus aufzählt in Matthäus 25, da wird es ganz praktisch, dass ihr eure Leiber hingebt. Schlagen wir es mal auf. Und jetzt am Vers 35, jetzt kommen diese Werke. Ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Was braucht man dazu? Welche Körperteile? Die Hände. Ich bin durstig gewesen, ihr habt mir zu trinken gegeben. Wieder die Hände. Ich bin ein Fremder gewesen, ihr habt mich aufgenommen. Bis man so ein Zimmer hergerichtet hat und alles, da sind Hände und Füße und alles in Bewegung. Ich bin nackt gewesen, ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen, ihr habt mich besucht. Braucht's die Füße. Ich bin im Gefängnis gewesen, ihr seid zu mir gekommen. Die einfachen Werke der Barmherzigkeit, das sind die Hände, die Füße, die Ohren, ich muss ja erst einmal hören, was den anderen bedrückt, die Augen, dass ich den anderen wirklich anschaue. Wo ist seine Not? Das heißt, dass ihr eure Leiber hingebt. Das meint auch die ganze Person, das Wort, das hier steht. Meint nicht nur den Körper, den man anfassen kann, sondern nach Geist, Seele und Leib. Meine ganze Person in diesen Nachfolgedienst. Zum Beispiel, wie kann ich denn meine Seele hineingeben in die Nachfolge? Mein Fühlen, mein Gemüt. Von Jesus wird es einmal gesagt, wo hat Jesus seine Seele gegeben? Zwei Stellen eigentlich. Bitte? Als er weinte über Jerusalem. Man weint doch nicht. Doch, da hat Jesus sein ganzes Gefühl ausgedrückt. Noch einmal eine andere Stelle, fällt mir noch eine ein. Bei Lazarus, als Jesus weinte. Da war er mit seiner ganzen Person dabei, nicht der Nüchterne, der sagt, ja, das richten wir schon, der wird ja noch auferstehen. Das ganze Gefühl dabei, wo noch? Was ist die heutige Bibellese? Es jammerte ihn. Ja, es jammerte ihn. Steht noch einmal in Matthäus 9, als er das Volk sah, jammerte es ihn. Wisst ihr, was da wörtlich steht? Da drehten sich ihm die Eingeweide um. Da wurde er in seiner ganzen Person ergriffen von dieser Not. Da bleibt er nicht cool. Es ist wichtig, dass wir uns einfühlen, mitfühlen. Eine ganz, ganz wichtige Situation, als einer in größtem Elend und Leid war. Und dann kommen seine Freunde und fühlen mit. Was machen die? Wie lang? Müsst ihr einmal überlegen, 7 Tage saßen die Freunde Hiobs mit ihm da, haben nichts gesagt. Das Mitfühlen mit einem anderen. Wir denken immer so schnell, wir müssten, ist auch ein positiver Antrieb bei uns, wir müssen jetzt ein Wort des Trostes oder der Ermunterung sagen. Aber es gilt, wenn die Stunden sich gefunden. In vielen Situationen ist zunächst einmal nicht unser Reden, nicht unser Handeln, sondern unser Mitfühlen gefragt. Wo ich mich einfühle in einen anderen, da öffnen sich auch langsam Hilfswege. Sonst geben wir nur das Unsere weiter, was dem anderen oft gar nicht hilft. Gerade wenn jemand zum Beispiel in seelischer Betrübnis ist, in einer Depression zum Beispiel, Hör auf mit deinem Reden. Denk nicht, du müsstest jetzt dem raushelfen, was machen. Es reicht zunächst einmal völlig, du bist einfach mit dabei. Einfach mit dabei. Ohne große Worte. Du kannst ja deine Hand auf seine legen. Und wenn er zurückzieht, dann lass deine weg. Oft sagt eine wirklich geschwisterliche Umarmung mehr als eine Bibelstunde. Merkt ihr, was ich vorher gesagt habe? Ist uns Männern ist es fremder. Das ist ein ganz wertvoller und wichtiger Dienst der Frau. Und ich habe das immer wieder gesagt, auch zu meiner Frau, du mach mich aufmerksam. Ich bin da mehr ein Stoffel. Das ist so unsere Männerart, vielleicht auch meine Art. Ich kann mich schwerer einfühlen. Sag mir. Nach Leib, Seele und Geist einem anderen so begegnen, sich ihm so hingeben, dass ich auch Vernunft einsetze. Vernunft. Als wir das erste Mal, das ist mir unvergesslich, als meine Frau mit mir nach Indien geflogen ist und hat gesagt, ich möchte auch einmal die Arbeit sehen, den Dienst, den du dort tust, den ihr dort tut. Und dann kamen wir an auf dem Flughafen in Bombay und dann sind wir ein Stück rausgegangen, das war vor 25 oder noch mehr Jahren und gleich an dem Flughafen hat sie ein riesiges Slumviertel. Ich habe gesagt, komm, wir laufen ein paar Schritte. Ich wollte dir das ein bisschen vermitteln, wie die Situation ist. Und dann kamen wir gleich, am Eingang war da ein großer Stein und da lag ein völlig entkräfteter Säugling. Und seine Mutter hockte mit leeren Augen dabei. Und meine Frau hat angefangen zu weinen. Sie hat geweint. Das ist Mitfühlen. Mitfühlen. Und erst aus dem heraus, wenn man diese Situationen so sieht, dann kann man auch ein Stück weit mitdenken. Was fehlt jetzt da? Wir sind in unserer Arbeit in Indien gerade in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Ihr habt gehört von diesen schweren Verfolgungen der Christen in Orissa. Nun stehst du da vor einer Gruppe von solchen Flüchtlingen und die Mutter hat ihre zwei kleinen Kinder neben sich und dann erzählt sie, ich bin mit meinem Mann und vier Kindern aus unserem Dorf geflohen. Und dann haben uns die radikalen Hindus eingeholt. Und dann haben sie unseren ältesten Sohn, der war 7 Jahre alt, mit einer Axt erschlagen, von oben nach unten durchgespalten. Und genauso haben sie es mit meinem Mann gemacht, vor unseren Augen. Wir konnten nur schreiend dastehen. Und dann haben sie das Baby, das er im Arm hielt, der Mann, in der Mitte durchgehauen. Und wir drei, wir konnten mit knapper Not entkommen. Was willst du da jetzt sagen? Das sind reale Geschichten aus den letzten Wochen. Wir haben in unseren Missionseinrichtungen, in unseren Sozialeinrichtungen 160 solcher Menschen aufgenommen. Aber jetzt ist die Frage, jetzt müssen wir vernünftig sein. Es reicht ja nicht aus, mitfühlend zu sein. Es reicht nicht aus zu sagen, ja, wir sammeln. Das heißt, wir haben Rücklagen und wir geben euch zunächst einmal 20.000 Euro, dann könnt ihr die Leute versorgen und notdürftig unterbringen. Das ist auch recht. Aber jetzt muss eine vernünftige Entwicklung da sein. Wie können wir diesen Menschen, die um des Glaubens willen so in schwierige Situationen gestellt. Wie können wir helfen? Ich bin die nächsten Wochen ja in Indien und wir haben so einen kleinen Plan entwickelt, dass wir sagen, es ist nicht möglich, diese Leute in ihre Dörfer zurückzuschicken. Das geht nicht. Das wollen sie und können sie auch selber nicht mehr. Die eigenen Nachbarn waren das, die so gehaust haben, die Hindus. Muss man sich vorstellen, man hat 40 Jahre lang in engster, freundschaftlicher Nachbarschaft gelebt und eines Morgens kommt der aufgehetzte Nachbar und zündet dein Haus an und vertreibt dich und fängt an zu töten. Jetzt ist die Frage der Vernunft, dass wir sagen, gut, wir bauen ein Dorf für diese Leute, wo sie zusammenleben. Aber wir fragen sie auch, was könnt ihr, dass ihr euer Leben wieder selber in die Hand nehmen könnt. Das ist eure Leiber hingebt. Wir machen es uns oft sehr einfach. Das ist mir ein ganz wichtiger Fingerzeig gewesen, auch in den Anfangsjahren in Indien. Da waren unzählige Scharen von Bettlerinnen, mitleiderregendsten Situationen. Und dann, wenn man einem was gibt, dann springen gleich 10, 20, 30, die umlagern einen, man kommt nicht mehr los. Ich wusste nicht, wie mit dieser Situation umgehen. Und dann habe ich damals bei einem Besuch bei der Mutter Teresa mit ihrem, sie hat ja ein großes soziales Werk aufgebaut, Hilfe für die Bedürftigen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Sie leben schon so lange in Indien, ich werde mit dem nicht fertig. Wie soll ich mich gegenüber Bettlern verhalten? Und dann hat sie eine Antwort gegeben, die hört sich zunächst ganz hart an. Sie hat gesagt, gib ja nie jemand, der bettelt. Aber wenn dir einer etwas hilft, dem gibt es Doppelte. Dann hat sie gesagt, jeder kann was. Jeder kann was. Und er unterstützt nur diese Abhängigkeit. Im Übrigen ist das eine eigene Berufszunft in Indien, die Bettler. Die behalten das gar nicht, was ich ihnen gebe, sondern sie müssen das abliefern bei ihrem Boss. Und kriegt nur einen Bruchteil von dem. Aber das ist mir geblieben. Gib nie jemand, der bettelt. Jeder kann etwas. Und wer dir hilft, sie hat ein Beispiel gesagt, wenn dir einer deinen Koffer trägt und du willst ihm eigentlich eine Rupie geben, dann gib ihm zwei. Auch wenn du es gar nicht willst. Du willst den Koffer selber tragen. Aber wenn er dir hilft, dann gib ihm das Doppelte. Das ist eine Vernunft, was nicht, was brauchst du, dass wir Menschen in Abhängigkeit halten, sondern was kannst du? Was kannst du? Wie können wir dich unterstützen, dass du wieder selber leben kannst? Dass ihr eure Leiber hingebt, sagt der Apostel. Eigentlich wörtlich, meines aufgeben. Wenn ich etwas hingebe, dann gebe ich meines auf, ich gebe es her. Das griechische Wort heißt, seiner Grundbedeutung wieder aus dem militärischen Sprachbegriff, Befehl erwartend. So wie ein Soldat dasteht und jetzt wird der Befehl ausgegeben. Dass ihr hingebt, nicht meine eigenen Pläne verwirklichen. Das ist ja das große Wunder. Ich denke das immer wieder so in täglichen Begegnungen, wenn zum Beispiel junge Leute kommen und sagen, ich überlege mir, soll ich da in einen Kurzzeitdienst gehen? Oder wenn sie sagen, ich überlege mir, welchen Beruf soll ich ergreifen? Leute, es ist ein unwahrscheinliches Wunder, dass Menschen anfangen zu fragen, was will Jesus? Was will Jesus? Wir fragen eigentlich immer im Grund sofort, was will ich, was nützt mir, was hilft mir? Nein, diese Frage, die ist die völlige Veränderung bei Christen, dass sie interessiert und was will Jesus in diesem Fall? Was will er? unser eigenes Tun, was wir für Pläne haben, steht unter dieser Überschrift, was will Jesus? Ich bin kein Marienverehrer, aber ich liebe die Maria, die Mutter Jesu, über alles um eines einzigen Satzes willen. Den habe ich mir eingerahmt im Herzen. Der kommt in Johannes 2, als die Maria zu Jesus sagt, du, die haben keinen Wein mehr. Sie traut ihrem Sohn Ungeheures zu. Und Jesus lässt sie ja zunächst stehen und sagt, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Und die Maria, jetzt sagt sie einen ganz, ganz wichtigen Satz zu den Dienern. Wisst ihr, wie der heißt? Was er sagt, das tut. Und die Diener, die verzweifelt suchen, gibt es noch irgendein Fässchen im Haus, wo ein bisschen Wein da ist, die füllen 6 Krüge mit Wasser, weil es die Maria gesagt hat. Was der sagt, das tut. Das ist eigentlich das Lebensmotto für uns Christen. Was er sagt, das tut. Wie heißt es in dem Lied? Deines Winks bin ich gewärtig. Schön, wenn man ihn sagt, wieder, da gehört diese Nähe, diese Liebe dazu. Die gehört dazu, wenn man zum Beispiel so am Tisch sitzt und da braucht man gar nicht groß manchmal zu reden, sondern genügt ein Blick und ich weiß, sie hätte gern die Butter. Da muss ich gar nichts sagen. Wir gehören so zusammen. Deineswings bin ich gewärtig. Nicht mein eigenes Tun. Wenn wir anfangen, unsere Pläne umzusetzen, mir ist es einmal bewusst geworden, noch einmal von Indien. Wir waren unterwegs im Siedlerdschungel, da gibt es ja riesige Kaffeeplantagen. Und dann hat uns einer der Einheimischen so durch die Kaffeeplantage geführt und dann hat er spaßeshalber uns vor einen großen Kaffeestrauch gestellt und hat gesagt, jetzt pflückt einmal die reifen Beeren. Kaffeestrauch, der ist ja, manchmal so doppelt so hoch wie ich, aber hat überall, an einem Strauch gibt es Blüten, dann gibt es grüne Beeren, dann gibt es rote Beeren und gibt es braune Beeren. So, jetzt soll ich die reifen Früchte pflücken. Also so klug war ich, die Blüten habe ich nicht gepflückt. Weil Kaffee wird aus Bohnen gemacht. Was hättet jetzt ihr gepflückt? Die braune. Jetzt machen wir eine kurze Abstimmung. Wer hätte die grünen gepflückt? Einige. Das ist so wie unsere Nüsse, gell? Die haben die grüne Schale rum, machst sie auf, kommt die Nuss raus. Schale rum, machst sie auf, kommt die Kaffeebohne raus. Wer hätte die roten gepflückt? Na doch, einige. Und wer hätte die braunen gepflückt? Fast so viele. Also die mit den braunen, die wären schon angeschwärzt gewesen. Das sind faulige. Die braunen sind he. Die sind hinüber. Die grünen, die sind tatsächlich grün. Die sind noch nicht reif. Die roten sind's. Die roten sind's wie bei unsere Hagebutte. Wenn man so eine rote Kaffeebohne in die Hand nimmt und reibt, dann geht das Fleisch ganz schnell weg und dann kommt die schöne weiße Kaffeebohne raus. Der Kaffee ist weiß. Der muss ja erst geröstet werden. Und dann wird er braun. Das sind wie unsere Nüsse, weiße Kerne. Sehen aber aus wie Kaffeebohnen. Die werden nachher bloß braun. Deshalb sagt der Herr Jesus, jetzt geht es ums eigene. Die Ernte ist groß. Wenige sind der Arbeiter. Und jetzt darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Dass er euch sagt, wo ist dein Platz und was sollst du ernten? Das ist wichtig. Das habe ich damals bei den Kaffeebohnen gelernt. Deines Winks bin ich gewärtig, dass ihr auf ihn hört. Das heißt aber auch, Gott zwingt nicht. Der Herr Jesus zwingt keinen von uns. Wir können den Befehl verweigern. Das können wir. Und das geschieht allzu oft in unserem Leben. Wir können den Befehl verweigern. Das geschieht zum Beispiel so, dass du bei einer Bibelstunde, bei einer Predigt, bei einer Abendbibelschule, du hörst, jetzt redet der Geist Gottes zu dir, du, das solltest du tun. Du hast schon lang ihr einen Besuch versprochen, du solltest hingehen. Du weißt das im Herzen, der Geist Gottes redet sehr persönlich für den, deines Winks bin ich gewärtig. Der fragt, Herr, was soll ich tun? Und dann gehst du raus und sagst, war klasse und alles andere. Und dann drängst du es weg. Du kannst den Befehl verweigern. Du kannst dieses leise Ziehen überhören. Da kriselt es in deiner Beziehung zu deinem Mann, zu deiner Frau. Glaub ja nicht, dass dem Geist Gottes das Schnuppe ist. Absolut nicht. Der Geist Gottes bewegt seine Kinder auch in solche Krisensituationen hinein. Und du musst nur aufmerksam hören und du merkst das in dir, wie er sagt, du solltest jetzt einmal etwas zu ihr sagen. Du müsstest dich jetzt eigentlich entschuldigen. Das wird euch weiterbringen. Und du hast deinen Wehrkopf und sagst, ich? Nein. Du kannst das verweigern, dann wächst nichts, dann verändert sich nichts. Dann verändert sich nichts. Das ist dieses Hingeben. Der Herr Jesus erzählt ein Gleichnis. Er sagt einmal, ein Mann hatte zwei Söhne. Und dann sagt er zum ersten, geh hin und arbeite im Weinberg. Was sagt er dann? Neu. Aber es reute ihn und er ging hin. Und dann sagt er zum Zweiten, geh und arbeite heute in meinem Weinberg. Was sagt er? Ja, Herr, ja, natürlich. Und er ging nicht hin. So sind wir oft der Nachfolge Jesu. Ja, ja, das wäre dran, aber wir tun's nicht. Denkt wieder dran, die einfachen Werke der Barmherzigkeit, die sind's. Die sind's. Und schließlich, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer. Das Wort, das hier steht, heißt eigentlich ein Schlachtopfer. Was ist ein Schlachtopfer in Israel? Normalerweise wurde, wenn ein Opfer gebracht wurde, wie ging das vor sich? Der Priester hat das Tier geschlachtet und dann das Blut über den Altar gegossen und dann Teile des Tieres behalten und verbrannt. Und was war mit dem anderen? Das wurde gegessen. Und zwar ein Teil bekam der Priester und der größere Teil hat die Familie einmal gehalten. Ein Schlachtopfer ist aber eine andere Art von Opfer. Das, was zum Beispiel der Elia auf dem Karmel mit den Stieren gemacht hat, wurde da ein Festmahl gefeiert. Das war völlig verzehrt. Ein Schlachtopfer ist ein Ganzopfer, da bleibt nichts übrig. Das meint hier der Apostel. Eine Ganzhingabe. Ich bin wirklich bereit, auch wenn mich das etwas kostet. Der Verzicht auf mein eigenes, der Verzicht auf meine Zeit. Wenn man das so überlegt, ich habe kürzlich mal mir nachgedacht, wenn ich mittags aufstehe, ich mache einen kurzen Nachmittagsschlaf, dann gehört es bei mir fast zum Ritual. Ich löse ungeheuer gern Kreuzworträtsel. Und zwar Zahlenrätsel. Kennt ihr die? Da standen lauter Zahlen und du musst rausbringen, welcher Buchstabe gehört zu welcher Zahl. Und dann kriegst du das Rätsel voll. Wenn ich mir jetzt überlege, wie kürzlich gedacht, da sitzt du also eine halbe Stunde, weil alles langt mir nicht. Dann mache ich halt nochmal alles. Man kann natürlich auch ausschnaufen, ich kriege deswegen jetzt kein schlechtes Gewissen. Aber wenn ich mir einteile meinen Tag, dass ich denke, auch diese Zeit steht eigentlich dem Herrn zur Verfügung. Und wenn da etwas kommt, es läutet, das Telefon oder das, dass ich nicht sauer werde, es möchte ich das aber rausbringen. Das lerne ich jetzt durch meine Enkel, wenn die kommen und ich sitze da vertieft am Tisch, dann nehme ich die keine Gesicht. Und dann nimmt er den Kuli und streicht mir alles durch, dann werde ich erst innerlich sauer und denke, Mensch, Kerle, dann denke ich, jetzt viel wichtiger für ihn Opa zu sein. Ich gebe meine Zeit her, bis hin ich gebe mein Geld her. Opfer. Das gehört dazu. Der Johannes sagt einmal, das ist diese ganze Hingabe. Er muss, wenn er von Jesus redet, er muss wachsen. Ich aber muss abnehmen. Das ist nicht bloß körperlich gemeint. Er war sicher schlank, wenn man sich von Heuschrecken ernährt. Ich glaube nicht, dass der einen Bauch kennt, hat der Johannes. Was hat er? Ah, wilder Honig, das hat natürlich Kalorien, gell? Heuschrecken und wilden Honig hat er gegessen. Aber abnehmen des Wein, des Weines zurücktritt. Das ist eine ganz wichtige geistliche Linie. Vieles in deinem Leben, wo du in Problemen bist, gerade in Beziehungen zu anderen Menschen, angefangen von der Ehe über die Familie bis hin zur Verwandtschaft und Bekanntschaft. Er soll zunehmen. Ich will abnehmen. Ich gebe her. Ich kann schweigen. Ich verzichte auf mein Recht. Ich sage das erste Wort. Ich kann einstecken. Das heißt abnehmen. Das Abnehmen ist so schwer, gerade wenn ich im Recht bin. Das ist unheimlich schwer. Ein ganz Opfer, bis hin zu dem, wie Jesus sagt, und da deutet er zunächst auf sich selber, ein Weizenkorn. Wie wird aus dem viel? Das in die Erde gelegt wird und jetzt erstirbt. Das ist übrigens eine Frage, die habe ich noch gar nicht, nie klar beantwortet gekriegt. Wie ist denn das, wenn du Kartoffeln steckst? Gell, die werden doch einzeln gesteckt. Und nachher, wo eure Kartoffel war, sind nachher 10 oder so. Oder noch mehr. Findet man die ursprüngliche Kartoffel noch? Die ist faulig. Bitte? Also die Kartoffel geht kaputt, damit es neue gibt. Also hätte Herr Jesus auch von der Kartoffel reden können, aber die ist ja in Amerika. Das hat er nicht gekannt. Das heißt abnehmen. Das heißt abnehmen. Wir sind jetzt etwa gekommen. Aber immerhin schon die dritte Zeile. Ich tät gern das nächste Mal das fertig machen. Wäre damit einig? Weil es ist mir auch in der Vorbereitung so grundlegend geworden. Jetzt kommen noch ganz wichtige Sachen. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Lasst euch verändern. Prüft, was ist Gottes Wille. Das sind ganz wichtige Sachen. Also täten wir das nächste Mal mit dem fortsetzen. Na, dann mal beten. Herr Jesus, wir staunen über dein Wort, wir freuen uns über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Was du uns dazu sprichst, wie du grundlegend in unser Leben hineinredest, wie du Linien zeigst, wie du Wege öffnest. Wir danken dir für deinen Diener Paulus, den du so begabt und gebraucht hast. Wir danken dir, dass das aufgeschrieben ist. Wir danken für die Bibel. Und wir danken, dass wir das heute in unsere Situation, in unserem Leben hören und leben können. Dass du uns durch deinen Geist tröstest, in die Richtung bringst, ermunterst. Danke dafür. Hilf dazu, dass wir nicht diesem zweiten Sohn gleichen, wo wir freudig und bewegt sagen, ja, ja, Herr. Und dann tun wir doch unser eigenes. Wir wollen deines tun. So wie die Maria gesagt hat, was er sagt, das tut. Wir wollen immer besser Hörende werden und Täter deines Wortes. Amen.